Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Palmsonntag ist heute. Jesus zieht in Jerusalem ein. Egal, wo ihr seid, egal, was ihr noch im Kopf und auf dem Herzen habt, Jesus will jetzt bei euch einziehen und mit uns allen zusammen seinen Gottesdienst feiern. Er ist da, er ist präsent, hier in der Kirche und bei jedem Einzelnen von euch. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen dieses Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewig hält und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Wir beten. Jesus, du bist hier, jetzt bei mir. Und meine engen Grenzen und meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite. Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. Danke, Jesus. Du willst uns das alles schenken. Du hast uns das versprochen und das liegt alles in deiner Hand bereit für uns zum Nehmen. Du willst uns deine Weite geben, deine Stärke. Du willst uns in die Wärme deiner Liebe und deiner Hoffnung hüllen und bei dir sind wir zu Hause. Amen. Wir sind am Ende der Predigtreihe, schwer verdaulich. Heute geht es darum, alles vorherbestimmt, keine Wahl. Ich bin ja immer wieder total erstaunt, in wie vielem unsere Zeit der Zeit vom Neuen Testament total ähnlich ist. Okay, WWW, World Wide Web, weltweites Netz, war damals ein sehr analoges See- und Straßennetz. Aber auch damals gab es darüber einen unglaublichen Austausch von Waren und von verschiedensten Weltanschauungen. Elefanten, Drogen, schräge Kulte, interessante Philosophien, alles zu haben. Da war die konsum- und unterhaltungsorientierte Spaßgesellschaft und Menschen, die dafür sklavisch schuften mussten. Kritische Nachdenker, die all das verurteilten und andere Wege gefordert haben. Da war ein relativ großer, aber kleiner werdender Teil von traditionellen Gläubigen, genau wie heute, einige naturwissenschaftlich orientierte Atheisten, die meisten irgendwie mit einem Mix unterwegs. Kennen wir genau. Von den befragten Christen glaubt nur noch etwa die Hälfte an die Auferstehung von Jesus. Noch weniger glauben an ein Leben nach dem Tod. Und die Tendenz ist sinkend. Aber sie bekommen leuchtende Augen, sagt jemand aus München, der Hochschullehrer und Mönch ist, wenn die Lehre auf Seelenwanderung oder Wiedergeburt kommt. Das entspricht auch meinen Erfahrungen zum Beispiel in der Schule. Fast 90% aller Menschen glauben irgendwie an eine höhere Macht und an ein Schicksal, eine Vorsehung, Vorherbestimmung, die das Leben bestimmen, glaubt mindestens die Hälfte aller Menschen, Tendenz steigend. So war das nämlich auch wirklich vor 2000 Jahren. Pronoia, die Vorsehung, ist damals einer der zentralen Begriffe. Konnte man als Göttin oder als göttliches Attribut verstehen oder eben eher ein bisschen philosophisch angehaucht. Da war kein Fatalismus gemeint, den gibt's ja auch. Man ergibt sich blind ins Schicksal. Die meisten Menschen wollen in der Regel ja schon irgendwie frei sein, das Gefühl haben, sie haben eine Wahl und können entscheiden. Ich denke aber, gerade jetzt und irgendwie nicht nur durch Corona, haben wir auch wieder verstärkt ein anderes Gefühl. Wie zerbrechlich alles ist, wie klein auch dann unser Fortschritt, wie hilflos sind wir letztlich und wie erbärmlich sind unsere Strategien. Und da bekommen wir Sehnsucht. Irgendwie wünschen sich dann Menschen doch nicht die totale Autonomie. Gibt es nicht doch jemand oder etwas, das hier den Plan hat? Etwas oder jemand, was bewirkt, dass am Ende doch irgendwie alles gut wird? Dass die Dinge letztlich einen Sinn machen? Damals Pronoia. Eine gute, vielleicht göttliche Vorsehung. Ein ordnender Plan, der Dinge zu einem guten Ende führt. Sehnsucht ist ja immer gut. Die sollte man auch nicht zudecken, sondern sich auf die Suche machen. Das machen wir jetzt. Was sagt die Bibel? Ja, wir wussten ja schon, dass Gott von Anfang an nicht so auf Weltanschauungs- oder Religionsmix steht. Das Neue Testament ist da klar und bewusst provokant, fast unverschämt. Überall in der Umwelt ist das Wort so richtig wichtig und viel bedacht. Pronoia, die Vorsehung. Das Wort kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Ein ganz paar Mal in der Bedeutung von menschlicher Vorsorge, aber in Bezug auf göttliche Planung null. Okay, christliche Schriftsteller haben es dann später natürlich doch benutzt, christlich gefüllt, aber hier im NT ist es knackig. Da gibt es was Eigenes, etwas ganz anderes. Vergiss Pronoia. Gerade heute ist das so wichtig, das genau anzugucken. Kein Mix. Was ist das Besondere, das ganz Spezielle? Was ist das? Zwei Sachen stechen da besonders heraus. Das erste, statt göttlicher Vorsehung, ein Gott, der dich sieht. Das ist so, als will ich etwas über Gott im Lexikon nachschlagen und auf einmal steht er vor mir, Er sieht mich an und sagt: Christiane. In der Bibel begegnet uns der lebendige Gott, Mensch geworden in Jesus, eine Person, ein Gegenüber. Jemand, der mich ansieht und mir dann sagt: Ich habe mich für dich entschieden. Ich habe dich gewählt. Ich will mit dir Geschichte machen. Realistisch gesehen bin ich weniger als ein Sandkorn im Weltgeschehen. Aber für Gott bin ich Christiane. Gesehen, vorgeformt, liebevoll vorgestaltet, als ich noch ein Zellhaufen war, so sagt es Psalm 139. Im Epheserbrief lesen wir: Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt, als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Gott, der mich sieht, nicht eine Vorsehung, ein Schicksal, sondern Gott, der mich sieht und der mich auswählt. Das beste Bild ist ja für mich immer diese Sache mit den Sportwahlmannschaften in der Schule. Dieses unendliche Glücksgefühl, wenn mein Name endlich fällt. Ich sitze da auf der Bank und warte und warte und dann werde ich aufgerufen. Okay, dieses Glücksgefühl wird noch getoppt, als Björn mich gefragt hat, ob wir zusammenkommen wollen. Aber bleiben wir mal bei dem Bild mit den Mannschaften, das ist eigentlich gut. Wir sitzen lebensmäßig auf der Bank und fragen uns, was so unsere Bestimmung sein wird. Und da kommt Jesus. Er sieht uns an, jeden Einzelnen. Und er sagt: Ich wähle dich. Du kommst in meine Mannschaft. Ich brauche genau dich. Du hast hier einen Platz und einen Job. Du bekommst den Himmel, wenn du dabei bist. Egal, ob du auch mal total den Ball verhaust. Das ist deine Bestimmung, Himmel. Zusammen mit mir und dem ganzen Team in einer neuen Schöpfung. Ja, und hier kommt dann meine Freiheit dazu. Gott will nämlich keine Marionetten. Der ist keiner, der alle Spieler an Fäden hält und die spielen genau den Ablauf, den er vorher bestimmt hat. Gott will nicht nur Engel, die seinen Willen tun, weil sie nichts anderes können. Gott will ein Ebenbild, ein freies Gegenüber, selbstständige, freie Mitspieler, ein Team aus eigenständigen Persönlichkeiten. Ja, ich kann die Wahl auch nicht annehmen. Ich kann sitzen bleiben. Ich kann auch in einer ganz anderen Mannschaft spielen. Ich kann Dinge tun, die Gott nicht für mich gewollt hatte. Vorsehung, Vorherbestimmung, das ist für das Neue Testament als erstes: Jesus wählt dich. Vorherbestimmung ist eigentlich seine Erwählungsgnade. Jesus wählt dich in sein Team. Er bestimmt dich für ewiges Leben, für den Sieg über Tod und Hölle. Aber weder im Alten noch im Neuen Testament wird daraus ein komplett logisches, theologisches System entwickelt. Und das ist das eigentlich schwer Verdauliche am Thema heute. Da bleiben natürlich Fragezeichen. Also wie frei ist denn dann jetzt mein Wille? Können Menschenentscheidungen stärker sein als Gottes Plan, als Gottes Wille? Das ist natürlich schon unbefriedigend. Und im Lauf der Geschichte haben sich immer wieder Menschen dran gemacht, ja, und sind jedes Mal schräg ausgekommen. Es entstand zum Beispiel die Lehre von der Vorherbestimmung, die Prädestinationslehre. Das Wort kennt man noch von: Dafür bist du ja prädestiniert. Ein riesiges Thema in vielen Jahrhunderten und letztlich nie befriedigend. Die eine Richtung betont dann den freien Willen des Menschen zu sehr, die Verantwortung für das, was man tut. Ja, und dann kommen sie dabei aus, dass man sich den Himmel doch verdienen muss, zum Beispiel durch ein bestes Spiel oder dass Gott nicht viel mehr als der Spielerklärer ist, der den Menschen nur zeigt, wie die Regeln sind. Und spielen, siegen oder verlieren tun die Menschen selbst und landen je nach Spielqualität im Himmel oder in der Hölle. Ins andere Extrem ist Calvin gerutscht. Ein bisschen Geschichte muss jetzt mal sein. Ich habe mich sehr beherrscht und ganz wenig ausgewählt. Calvin ist ja so ein systematischer Denker. Luther ist das eher nicht. Der hat nach einigen hitzigen Schriften über den unfreien Willen zum Beispiel am Ende davor gewarnt, eine Prädestinationslehre zu entwickeln. Aber Calvin wollte die Sache halt zu Ende denken. Wenn es allein auf Gott ankommt und der doch alles bestimmt, es dann aber doch Menschen gibt, die nicht an ihn glauben, dann wäre ja eine Erklärung, dass Gott von vornherein nicht alle ausgewählt hat. Und einzelne Bibelstellen, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, klingen auch danach. Calvin endet dann bei einer doppelten Prädestination, bei einer doppelten Vorherbestimmung. Jesus wählt einfach nicht alle. Manche hat er von vornherein dazu bestimmt, ohne ihn zu enden. Die können dann gar nicht an ihn glauben. Die Folgen daraus waren dann ziemlich schrecklich. Einige Jahrzehnte später haben die Leute sich dann gedacht, dann muss man das ja schon im Leben sehen, ob ich ein Erwählter bin oder nicht, und haben sich fürchterlich angestrengt, die tüchtigsten aller Menschen zu werden, um zu zeigen, also ich gehöre zum Team von Jesus, ich bin erwählt. Was für ein schrecklicher Irrweg. Das muss so stehen bleiben. Grundsätzlich sind alle Menschen zum Heil bestimmt. Jesus will jeden, wirklich jeden in seiner Mannschaft haben. Und Menschen können entscheiden, ob sie aufstehen oder nicht. Und das nimmt Jesus ernst. Erinnert euch an die erste Predigt, die wir hatten. Die erste Besonderheit im Neuen Testament also, vergiss Vorhersehung, Pronoia. Mach die Augen und dein Herz auf für Jesus Christus, den Gott, der dich sieht. Der hat dich ausgewählt. Komm, steh auf und lauf aufs Spielfeld in seine Mannschaft. Der Sieg ist schon sicher. Eine Siegesfeier mit der ganzen Schöpfung ist geplant. Und das führt jetzt direkt zum Zweiten. Ungeheuerlich anderen. Das gibt's nirgendwo auf der Welt. Wisst ihr nämlich, wo im Neuen Testament von vorherbestimmt die Rede ist? Von dem, was geschehen muss? Gar nicht mal in Bezug auf Menschenschicksale. Tatsächlich, lesen wir in der Apostelgeschichte, haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Da ist ja von Gottes Schicksal die Rede. Gott wird in Jesus Mensch und hat sich selbst Leid und Schmerz vorherbestimmt. Verrat, Folter, Peitschenhiebe, Spucke im Gesicht. Einen qualvollen Tod, dreckig, blutig und nackt am Kreuz. Vorherbestimmt hat sich Gott selbst einen Lebensweg. Er hat sich als Opfer vorhergesehen. Hier ist die Mitte von Gottes Plan. In Christus. Am Kreuz und am Ostermorgen. Das hatte Gott geplant und vorherbestimmt. Und diesen Weg ist er aus freiem Willen in Jesus gegangen. Und Jesus weiß, was passieren wird. Er weiß, wo der Esel steht, auf dem er in Jerusalem einreitet. Er weiß, wer ihn verrät, verleugnet. Er ist ganz Mensch. Er hat Angst vor dem Tod. Er sagt, ich will nicht, aber dein Wille geschehe. Er empfindet Schmerzen, Todeseinsamkeit. Das ganze Geheimnis ist hier am größten. Zugleich ist Gottes Gesicht hier am nacktesten. Total unverborgen, total offen, seine absolute Liebe. Sein absoluter planender Wille für uns Tod und Schuld und Strafe auf sich zu nehmen, sich das zu bestimmen, damit unsere Bestimmung Freiheit ist, Rettung und Heil und Leben in Ewigkeit. Er wird verworfen, er geht in die Hölle, damit für uns der Himmel offen ist. Vergiss die Frage, was alles warum vorherbestimmt sein könnte. Gott bestimmt sich in Christus ein Schicksal und macht uns damit frei von aller Schicksalsmacht, frei vom Tod. Der einzige Ort, sagt das Neue Testament, um sinnvoll über Schicksalsbestimmung nachzudenken, ist das Kreuz und das leere Grab am Ostermorgen. Was bleibt dann jetzt? Natürlich ist Nachdenken, Fragen, Zweifeln und Ärgern erlaubt. Miteinander Worte suchen, Antworten formulieren, aber eben keine Lehren bilden, keine Urteile fällen, keine Geschichtsdeutung versuchen und gar kein Weltanschauungsmix. Vergiss die Frage, ob Corona vorherbestimmt ist. Das führt zu nichts. Du bist nicht Gott. Du kannst nicht Sachen dadurch einen Sinn geben, dass du überlegst, wozu Gott die wohl geplant hat oder ob das jetzt seine Strafe ist. Gott ist der Herr der Geschichte. Er hat das letzte Wort und er hat alle Deutungshoheit. Und keine Sorge, er sorgt auch am Ende für Gerechtigkeit. Das hier bleibt für uns. Sich wählen lassen. Aufstehen und aufs Spielfeld laufen. Feinde lieben. Alles, was wir hatten in dieser Predigtreihe. Feinde lieben, anderen Fehler verzeihen. Loslassen, was ich so festhalte, dass ich gar nicht frei laufen kann. Es kann der Porsche sein oder die Angst um die Gesundheit. Anderen sagen, dass Jesus sie ruft. Anderen seine Liebe zeigen. Und sehen und erleben, dass Jesus mitläuft. Nein, da ist keine unberührte Schicksalsmacht. Deutlicher kann man es nicht sagen als im Neuen Testament. Jesus, keine unberührte Schicksalsmacht. Jesus, das ist doch der Auferstandene mit den Nägelmalen. Manchmal wirst du in einzelnen Dingen schon jetzt einen Sinn sehen können. Und du wirst auch erleben, dass dieser Jesus an deiner Seite auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Aber resignier nicht, wenn du das oft nicht erkennen kannst und eben vieles erstmal einfach keinen Sinn ergibt. Tu, was du kannst und wozu dich Jesus in sein Team gerufen hat. Denk darüber nach. Frag Jesus, was das ist. Er wartet und antwortet auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten. Aber den Rest gib ab. Spiel nicht Gott. Spiel du mit einem Ball. Die anderen Bälle spiel an Jesus ab. Komm doch mit mir, sagt Jesus. Ich habe einen Plan für euer Leben. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Amen. Und der Friede Gottes, der eben höher ist als alles, was wir begreifen und verstehen können, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus, unserem Herrn. Amen.
Tag für Tag.
Ansagen für euch. Natürlich gibt es am Karfreitag und Ostersonntag Gottesdienst hier im Livestream. Und etwas Besonderes und Neues, diesmal wird der Gottesdienst auch per Video übertragen. Auf unserer Internetseite könnt ihr dann Sehen anklicken und da findet ihr die Videoübertragung. Der alte Modus sozusagen bleibt aber auch. Das heißt, wer will, kann es auch einfach nur hören. Aber wie gesagt, wer möchte, kann dann Ostern, Karfreitag auch sehen. Auf unserer Seite Sehen anklicken. Ab heute gibt es jeden Sonntag auch einen Podcast zum Anhören für den Leuchtturm, die Leuchtturmkinder und alle, die das gerne möchten. Neu ab 1.4. ist, dass jeden Abend um 19.30 Uhr hier die Glocken läuten, zusammen mit vielen anderen Kirchen, und wir hier eine Jesuszeit machen möchten. Wir möchten dazu einladen, mittwochs per Livestream. Und an den anderen Tagen kann das jeder für sich zu Hause machen. Die Anleitung oder eine Einladung dazu findet ihr auch in unserem Newsletter und auf der Website. Jeden Mittwoch gibt es einen Kurzimpuls für das JC auf unserer Webseite, auf YouTube. Und natürlich ist er nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für alle abrufbar, die das gerne möchten. Good News! Allen, die heute Geburtstag haben, möchten wir auf diesem Weg ganz herzlich gratulieren. Gottes Segen für euer neues Lebensjahr. Jetzt möchte Gabi noch etwas für Ostern ansagen.
Hallo ihr Lieben, wir möchten gerne am Ostersonntag zum Osterfeiern einen Osterbaum hier in der Kirche unter dem Kreuz aufstellen. Er soll unsere Osterfreude ausdrücken und unser persönliches Geschenk an den auferstandenen Christus sein. Dieser Baum soll geschmückt werden, und zwar von euch, wenn ihr mitmacht. Wir bitten euch darum, euch heute hinzusetzen, eine Karte zu nehmen. Irgendeine Karte, kann eine leere oder eine bedruckte sein, und euren persönlichen Osterdank darauf zu schreiben. Ein Wort, 10 Worte, ein Lied, ein Bibelwort, ein Lobpreis, was ihr wollt. Diese Karte müsst ihr dann irgendwie nach Kelzenberg schaffen. Per Post an uns, Bodo und mich, oder ans Gemeindeamt. Oder ihr kommt hier vorbei und legt sie in einen Karton, der am Eingang zum Gemeindehaus steht. Bis Samstag vor Ostern muss sie hier sein, dann werde ich die Karten alle auffädeln und an den Osterbaum hängen. Das Schicken der Karten klappt von Neuseeland aus nicht mehr, aber von Bad Waldsee am Bodensee bis Hamburg sollte das möglich sein. Damit ihr versteht, was ich meine, 50 Karten wäre das Minimum zum Aufhängen. Es können aber gerne viel mehr sein. Ostern werden sie dann hier unter dem Kreuz hängen. Wenn ihr schon nicht da sein könnt, dann soll aber etwas von euch hier sein und unseren Herrn loben und feiern.
Wir beten für andere. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fachel bei, damit, was dich ergötze, mir Kund und Wissen sei. Lieber Herr Jesus, darum bitten wir dich heute, dass du uns dein Licht und deine frohmachende Herrlichkeit schenkst, dass wir in diesen Zeiten der Angst und Unsicherheit mit dir im Herzen verbunden bleiben. Und so beten wir für die Menschen auf unserer Erde, denen es viel schlechter geht als uns hier in Deutschland. Wir denken an die Favelas in Südamerika, an die Townships und Slums in Afrika, die schutzlos der Epidemie ausgesetzt sind. Genauso wie die vielen Flüchtlingscamps. Und so bitten wir dich, komm du mit deinem Erbarmen in diese Orte und schütze die Menschen, die schutzlos sind. Wir beten für alle Trauernden, die von ihren Angehörigen in Altersheimen und Pflegestationen aufgrund von Kontaktsperre keinen Abschied nehmen konnten. Schenke ihnen deinen Frieden. Wir danken für den Einsatz aller Ärzte und Pflegekräfte, für die große Resonanz in Deutschland und anderen Ländern, dass Fachkräfte, also Ärzte und Pflegekräfte im Gesundheitsdienst, sich reaktivieren lassen und bereit sind zu helfen. Gib ihnen weiter Kraft, schütze ganz besonders diese Menschen vor Ansteckung. Wir stellen vor dich unsere Geburtstagskinder. Du hast sie schon im Werden der Schöpfung auf wunderbare Weise konzipiert. Begleite sie auch weiterhin in und durch ihr neues Lebensjahr und lass sie so ein Segen sein. Großer Gott, es gibt viele Menschen in unserer Gemeinde, die machen sich Sorgen für die Zukunft. Das kann der Arbeitsplatz sein, der unsicher geworden ist, oder Verdienstauffälle aufgrund von Kurzarbeit. Wir geben dir unsere Sorgen und bitten dich, stärke so jeden mit Zuversicht. Die Zuversicht, dass die Zuwachskurven der Infizierten flacher werden. Die Hoffnung, dass Medikamente, die momentan getestet werden, erfolgreich sind. Und die Aussicht, dass das Leben sich bald wieder normalisiert. All das legen wir in deine guten Händen mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Gesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Gesegneten Sonntag und gesegnete neue Woche.